Megidi moin, liebe SEO-Presso-Podcast-Freunde. Na, genug Tipps aus Podcast gehört? Dann geht's jetzt in die konkrete Umsetzung. Wie? Du weißt nicht, wo du anfangen und wie priorisieren sollst? Kein Ding. Christian B. Schmidt von Digital Effects bietet dir einen gratis SEO-Check unter digitaleffects.de/SEO-Presso. In einem persönlichen Videocall gibt Christian dir dann konkrete SEO-Tipps gratis und unverbindlich, ein absoluter Ehrenmann. Also, bewirb dich jetzt unter digitaleffects.de/SEOpresso. Migidi moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge SEOpresso. Mein Name ist Björn Darko und heute spreche ich mit Stefan Vorwerk. Stefan ist, Achtung, Wortspiel, Head of SEO bei About You. Er war zuvor Lead Consultant bei der Debt Agency, außerdem bei Wingman als Consultant tätig. Und, wie wir vorhin schon gehört haben, veröffentlicht regelmäßig den DESI, den Deutschen E-Commerce Sichtbarkeitsindex. Das ist, glaube ich, die dritte Folge, die wir machen, wo wir genau auf diese Webseiten gucken, analysieren, was mögliche Faktoren eines Sichtbarkeits- und starken Sichtbarkeitswachstums sein kann. Deswegen freue ich mich, dass ihr noch da seid zu so später Stunde und ich freue mich, dass du auch noch da bist zu so später Stunde.
Ich freue mich, dass ich hier bin.
Die erste Frage, ich hatte ja gerade gesagt, dass wir jetzt das eigentlich schon nur das dritte Mal machen. Das letzte Mal, als wir die DESI-Auswertung gemacht haben, waren Indexmanagement, Content und interne Verlinkung die größten Wachstumstreiber. Du hast jetzt die neueste Auswertung gemacht. Hat sich daran irgendwas verändert?
Ja, wahrscheinlich werde ich die Zuhörerinnen und Zuhörer enttäuschen, wenn ich jetzt einfach Nein antworte. Ich glaube, so grundsätzlich an den Prinzipien im SEO hat sich jetzt nicht zum heutigen Zeitpunkt her viel verändert. Also das die Muster erkennen wir immer wieder.
Ja. Ja, du hast jetzt in deiner jetzigen Auswertung insbesondere Amazon, IKEA, Mediamarkt, Etsy und Saturn zu den Top-Gewinnern gezählt oder zu den größten Gewinnern der Sichtbarkeit. Jetzt haben wir natürlich eine Menge Autorität und eine Menge bekannter Brands dabei. Du hast Mediamarkt insbesondere rausgestellt, auch in deiner Präsentation bei der Campix. Was macht Mediamarkt so besonders gut?
Bei dieser Top-Liste muss man sagen, das ist ja die Top-Liste der absoluten Gewinner. Eigentlich gehe ich prozentual vor. Das heißt, da sind ganz andere Online-Shops vorne, um dich da einmal zu berichtigen. Aber ja klar, die großen Player legen irgendwie von Quartal zu Quartal zu. Das sieht man auch ganz deutlich irgendwie in den Top 4 des DESIs, wo ein Amazon ganz weit vorne ist, ein Idealo, ein Otto und ein eBay. Da hat sich in den Top 4 über die letzten Jahre gar nichts getan. Die sind weiterhin, was Sichtbarkeit als Proxy für Erfolg im SEO angeht, ganz weit vorne. Mediamarkt Saturn war ganz interessant, weil die aus zwei Online-Shops bestehen oder die Gruppe oder das Konzernkonglomerat besteht ja aus einmal mediamarkt.de und dann saturn.de. Und was ich bei der Recherche im Vorfeld auf meinen Vortrag auf der Campix rausgefunden habe, ist so, dass sie quasi im Gleichschritt, wenn man sich die Sichtbarkeitskurven übereinander legt, sich entwickeln, mehr oder weniger. Ja? Also es ist jetzt nicht, wie Nils sagte, statistisch signifikant, aber wenn man so ein bisschen oberflächlich drauf guckt, dann scheint da im Gleichschritt was zu passieren. Und das war interessant genug, um da mal näher einzutauchen, was die besonders erfolgreich machen. Eine Auffälligkeit dabei war, dass Mediamarkt irgendwann Mitte letzten Jahres damit angefangen hat und da haben sie sehr großen Erfolg und sichtbarkeitsmäßig in ihrem Brandbereich, also Landingpages für Marken innerhalb dieses Elektronikinventars. Da haben sie dran gearbeitet, die Nutzer das Nutzererlebnis für dieses Template zu verbessern, würde ich mal sagen.
Also klassische Markenübersichtsseite.
Ja, genau. Ja. Also, dass du halt, das Beispiel war AVM mit Fritzbox sozusagen. Also, da haben sie die Landingpages so aufgebaut, dass sie mehr Struktur reingebracht haben. Sie haben endlich mal eine H1 integriert. Sie verlinken thematisch relevant in das Inventar von AVM rein oder zeigen dem Nutzer halt direkt, welche unterschiedlichen Modems es von Fritzbox eigentlich gibt. Das haben sie bis zu dem Zeitpunkt, wo sie das umgestellt haben, nicht geschafft. Und man sieht, dass sie so erfolgreich wie niemals zuvor mit diesem Markenverzeichnis eigentlich sind. Eigentlich durch relativ straightforward und einfache, vermeintlich einfache Änderungen.
Ja. Ja, was ich total toll fand, auch in der Auswertung, war Canyon.de, also Canyon, die Marke, die ja Rennräder und auch Mountainbikes, wenn ich mich nicht irre, herstellt. Und Canyon.de hat auch einen starken Zuwachs, insbesondere als Brand, als Nischenbrand sozusagen, gegen jeden Aggregator geschafft sozusagen.
Ja.
Sie haben strukturell vor allen Dingen und auch mit sehr viel UX eigentlich gewonnen. Was können wir davon lernen?
Na, erstmal muss man verstehen, dass Canyon ein reiner Digital- oder Online-Player ist. Ne? Also die verkaufen ihre Produkte, ihre Räder nicht im stationären Einzelhandel. Das unterscheidet sie grundsätzlich von anderen Marktbegleitern, wenn es darum geht, Brandhersteller zu sein. Das heißt, die haben von sich aus eigentlich schon Interesse, online stattzufinden. Das hat ja über die letzten 5 Jahre bis 22 mehr oder weniger gut geklappt. Da sind sie, ich glaube, so knapp 80% gewachsen oder 75%, also über 5 Jahre. Und haben es jetzt seit 2022 geschafft, um 150% nochmal zu wachsen. Mhm. Und sowas, so eine signifikanten Entwicklung sind für mich immer ein guter Trigger, um mal reinzugehen, was denn gemacht wurde. Und oft muss man dann quasi in die Vergangenheit schauen und es gibt ja die Wayback Machine, wo man sich dann mal einige Beispiele angucken kann, was denn passiert ist. Und zum Beispiel auf der Mountainbike-Kategorie-Seite, da war vorher nicht viel mit transaktionalem Conversion-Flächen wurde da nicht gespielt sozusagen. Das war quasi, wie man es von B2B-Brands auch kennt, die einen starken Vertriebsarm haben im Offline, war quasi nur präsentiert, was für eine Art von Inventar auf dieser Seite oder in diesem Unternehmensfeld sie haben. Aber man konnte dort auf der Kategorieseite nicht konvertieren. Und was sie umgestellt haben, ist, dass sie mal Produkte auf der Seite präsentiert haben. Also klassisch, wie man das im Onlineshop kennt, eine Produktliste, die filterbar ist, integriert in das Template. Das ist auch nicht nur Pure Play Produktliste, das war's, sondern ja, sie spielen schon eine Art von Markenexperience, versuchen ein bisschen Content oberhalb dieser Produktliste zu platzieren, um auch ihr Markeninventar quasi zu präsentieren. Aber ich glaube, der Change war eben, dass man auch aus dieser Liste oder von diesen Templates aus, es gibt ein paar mehr Beispiele dafür, dann direkt konvertieren kann.
Ja. Aber das spricht ja eigentlich dafür, dass man hat das ja in der Vergangenheit immer mehr oder sehr oft gesehen, ne, dass Brands eigentlich sehr viel schlechter waren in der Aufarbeitung ihrer Webseiten als jetzt Aggregatoren, Fahrrad.de oder was weiß ich, welche Seiten es da so gibt. Ne?
Ja.
Und das zeigt ja die sozusagen die Priorisierung von Google auch auf diese Brands. Und sobald sie wirklich sich professionalisieren in einem Online-Shop und wirklich auch digital arbeiten, dass Google das dann sofort auch
in gewisser Weise honoriert, ja.
Honoriert, ja.
Ja, das sehe ich ganz stark. Und man kann vielleicht als kurze Anekdote, Canyon ist Premium-Segment, das heißt nicht so viele im Vergleich zu anderen Markenherstellern in dem Bereich interessieren sich für die Brand. Trotzdem schaffen sie es zu umkämpften Begriffen, sich mit Fahrrad XXL und Fahrrad.de zu messen. Im Bereich Mountainbike zum Beispiel finden sie in den Top 10 statt. Und das ganze Segment, da sind sie der drittstärkste Player aus Sicht von SEO mit dem Proxy-Sichtbarkeit. Und ein Cube findet gar nicht statt, wenn es um organische Suche angeht. Und wenn man sich die Seiten dieser Wettbewerber einmal anguckt, dann versteht man auch warum, weil die sind halt sehr vertriebslastig offline. Die haben ein Händlernetzwerk, das sie bedienen müssen und oftmals sind solche Organisationen dazu angehalten, dieses Vertriebsnetzwerk eben nicht zu kannibalisieren mit einem Online-Auftritt. Das ist immer ganz schwer, so aus der Unternehmensstrategie das herauszulösen. Und deswegen kann man da leider nicht shoppen. Man kann sich angucken, was für tolle Bikes man von der Marke kaufen könnte, aber bitte nicht hier.
Ja. Auch ein schöner Wandel und ich höre das auch in Diskussionen mit vielen SEOs immer wieder, sind Footertexte, klassische Footertexte auf Kategorieseiten, also die niemand liest, die ihr kennt die wahrscheinlich. Da in der Diskussion mit SEOs versuchen auch viele eher so jetzt in diesen Kaufberater-Stil zu gehen, ne, und versuchen Content wirklich gut einzubinden. Und du hast auch Beispiele herausgestellt, wo wirklich Content mehr einen UX-Charakter hatte, sage ich mal, wo Content mehr genutzt wurde, um den User auch durch die Seite zu guiden und den Hilfestellung zu geben und wirklich ein Kaufberater zu sein. Ne?
Ja.
Welche Seite hast du rausgefunden?
Man kann Canyon da auch tatsächlich dazu zählen. Ne? Also die arbeiten auch sehr stark mit Kaufberatung und in unterschiedlicher Art und Weise. Auch auf diesen Kategorieebenen, indem sie eben ja das Inventar nicht nur beschreiben, wer das Mountainbike erfunden hat, sondern tatsächlich auf Use-Case-Basis oder Problemstellungen targetieren in ihrem Content. Also zum Beispiel über ein FAQ, was auf der Kategorieseite drauf ist, zum Thema E-Bike, gibt sicherlich viele Fragen, wenn ich das erste Mal ein E-Bike kaufe, sei es Reichweite, sei es wie schnell lädt das Ding und ist das dann das Richtige für meinen Kontext als derjenige, der jetzt gerade eine Kaufentscheidung treffen soll. Und ich glaube, von der Warte her sollte man das Thema Kategorietexte grundsätzlich auch aus dem SEO betrachten, denn das ist kein Selbstzweck und es ist nicht mal Ranking-Futter, sondern eigentlich ist das Teil der UX, also des Produktes des Online-Shops, und da haben wir das Ziel, Conversions zu treiben. Und wenn wir es schaffen, auch mit diesen Elementen auch ein SEO-Ziel zu erreichen, dann geht das Hand in Hand, und Canyon macht das von außen betrachtet sehr gut. Ich kann mir vorstellen, dass diese Texte auch da oder der gesamte Ratgeberbereich innerhalb so einer transaktionalen Seite hilft, auch Conversions zu fördern oder zumindest dazu zu führen, dass ein Kaufprozess wahrscheinlich nicht abgebrochen wird. Ja. So würde ich es beschreiben.
Und ich finde es auch ein schöner Ansatz, wo halt nicht nur SEOs ein Stake drin haben, sondern ja wirklich mit Produkt und UX zusammengearbeitet werden muss, mit Design zusammengearbeitet werden muss. Wir zum Beispiel wollen eigentlich einen Workshop organisieren, wo wir mal einen Prototypen einer Kategorieseite erstellen und gucken, wo eigentlich einzelne Content-Assets sozusagen implementiert werden können. Und ich habe mal ein schönes Beispiel, ich glaube, es war Mömax, so ein Küchen- und Möbelhersteller.
Kenn ich.
Kennst du? Mhm. Und die binden das eigentlich wunderschön ein, weil du kommst auf die Seite, wo es um Küchen geht, und dann geht's, was möchtest du, eine 3D-Planung, Küchenplanung, möchtest du mit einem Berater sprechen, möchtest du Einzelteile, möchtest du eine ganze Küche und so weiter und so fort. Und man merkt richtig, dass je weiter du scrollst, der Content sich anpasst, weil der Content merkt, dass du noch nicht gefunden hast, wonach du gesucht hast. Und diese Brille, diese psychologische UX-Brille, das ist für mich auch ganz stark so ein Kaufberater-Stil, weil das würde ja ein Verkäufer in dem Geschäft genauso machen.
Würde der genauso machen, ja.
Ja. Orientierung und Übersicht, UX, wieder mit dem Spiel hast du bei Roast Market herausgestellt. Was können wir da lernen?
Ja, das ist ein spezialisierter Nischenshop, würde ich sagen, für das ganze Thema oder die ganze Inventarwelt Kaffee. Und was mich gewundert hat, ist, dass die tatsächlich mit einem Mediamarkt, mit einem Amazon competen, im Wettbewerb stehen, natürlich zum Thema Kaffeemaschinen kaufen und da sehr, sehr erfolgreich sind. Das heißt, sie finden sowohl im transaktionalen Bereich statt, als auch im informationalen Bereich, was so Keyword-Intents angeht. Also die haben ein ganz starkes Magazin, wo sie viele unterschiedliche Use-Cases wie Rezepte, wie mache ich einen Espresso-Martini, aber auch wie pflege und warte ich Kaffeemaschinen, plus das ganze Thema Tests. Also das, was eigentlich auf der Hand liegt, dass ich als Online-Shop ja Experte für das Inventar sein sollte, was ich da vertreibe, das nach draußen zu stellen und tatsächlich authentische Tests, die auch den neuesten Anforderungen von Google zum Thema Review Qualität angeht, schon gerecht werden. Also man sieht, die haben die Produkte wirklich getestet, die haben einen eigenen YouTube-Channel, wo sie diese Tests vorstellen. Die Person, die das macht, ist fast immer die gleiche. Die hat auch eine gewisse Expertise in dem Bereich. Das machen die richtig gut. Und durch die Hintertür bauen sie sich, das ist meine Unterstellung, halt einen gewissen Experten-Autoritätsstatus auf für das Thema. Und dann kommt eine Suchmaschine eigentlich nicht an denen vorbei, weil sie gleichzeitig, obwohl sie ein relativ kleiner Shop sind, mit einer Sichtbarkeit von 7 Sichtbarkeitspunkten, Amazon hat so knapp 3.500 Sichtbarkeitspunkte, nur um das mal einzuordnen, aber sie schaffen sich halt in dieser Nische dann gut zu positionieren gegenüber so Vollsortimentlern, die auch Kaffeemaschinen vertreiben.
Ja. Zwei Dinge, die mir dabei auffallen. Erstens, Content Hubs oder Magazine scheinen ja sehr viel mehr da zu sein, vor allen Dingen im E-Commerce. Man hat viele Domänen gesehen, wo das Magazinbereich sozusagen die größten Sichtbarkeitsanteil der Domain darstellt. Und Rose Market ein super Beispiel, weil du gesagt hast, dass die auch gegen die Großen angehen, wo man früher vielleicht Linkbuilding brauchte, um relativ gut zu ranken gegen diese Großen, hilft heute sozusagen Content und Expertise, sich da eine Brand und eine Authority aufzubauen und halt auch die großen Generalisten als Nische da auszubremsen.
Ja, das heißt ja nicht, dass sie keine Backlinks bekommen würden. So, ich habe es mir nicht angeguckt, ehrlicherweise, aber wenn man halt solche Tests, die...
Bist du pro Backlinks?
Bist du pro Backlinks? ich nehme gerne gute Backlinks entgegen, ja, aber ich kaufe keine ein. Genau, also was ich meine ist, die erstellen ja guten Content für die Nische, für den Use Case und da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das gut funktioniert, genau.
Ja, also auch als Startup sozusagen, wenn man jetzt ein junger, neuer Shop ist, vielleicht ein Nischenshop, mehr in Content und Expertise zu investieren und wirklich da inhaltlich eine Autorität aufzubauen, um da dann auch eine Chance zu haben.
Ja, natürlich findet das Geschäft irgendwie im transaktionalen Bereich statt und man sollte tunlichst auch den optimieren und nicht denken, nur weil ich Content erstelle, dass der 1:1 konvertiert. Das ist ja immer die Herausforderung auch im SEO, das zu verargumentieren, quantitativ tatsächlich nachzuweisen, dass der Content Conversions treibt direkt. Ja. Aber hinten raus kann man sich halt mit Micro-Conversions vielleicht behelfen, das anhand von so einer Indizienkette zu sagen, okay, wenn aus diesem informationalen Traffic Newsletter-Sign-up wird, wie viel ist mir ein Nutzer im Newsletter wert, was hat der für ein Customer-Lifetime-Value und daraus vielleicht so eine Art von Attribution zu schaffen. Das muss ja nicht gleich die große Attribution sein, aber sich so dem anzunähern.
Aber jetzt mit deiner Erfahrung und auch mit der Auswertung, die du gemacht hast, wir wissen, wir bauen Content-Hubs auf, es ist nicht vielleicht direkt eine Conversion da. Ja. Du verdienst jetzt auch nicht am Anfang viel Geld. Ich hatte gestern mit Irina Hell von Autoscout gesprochen, sie meinte, es dauert auch bis zu 6 Monate teilweise.
Grüße an Irina übrigens.
Ja. Bis du irgendwie einen Impact siehst, würdest du das trotzdem noch priorisieren? Dass man Ressourcen und Energie in den Aufbau eines Content-Hubs steckt?
Jetzt aktuell würde ich es nicht priorisieren.
Du für dich oder allgemein?
Ich für mich und jeder Use Case ist unterschiedlich.
Okay. Schlange. letzte Frage und wichtigste Frage eigentlich, weil wir stehen, glaube ich, vor einer großen Veränderung, auch was Search angeht. Wir haben ja in Deutschland leider noch nicht das neue BART testen können oder die neue Search Generative Experience Box in der SERP. Wir sehen ja nur die Snippets aus den Staaten. Und was mir halt auffällt und insbesondere im E-Commerce mich sozusagen dazu bringt, einen Fokus zu shiften, ist die PDP. Weil, wenn man diese Search Generative Experience Box sieht, sieht man ganz stark den Anteil von organischen Product Listing Ads. Ja. Und diese organischen Product Listing Ads sind natürlich stark connected mit der Product Detail Page. Jetzt haben wir uns ja im SEO jahrzehntelang, Dekaden auf Kategorieseiten fokussiert, auf die generischen Suchbegriffe und es könnte natürlich jetzt ein starker Fokus-Shift sein. Jetzt weiß ich ja, dass du eigentlich nicht so ein großer Freund von Produktdetailseiten bist, aber würdest du mir zustimmen, dass ein Fokus-Shift
da... Also Christian B. Schmidt und du, ihr erzählt diese Geschichte und treibt diese Geschichte. Ja, genau, du übernimmst sie einfach so. Kontext ist immer wichtig für solche Statements, die dann da draußen kursieren. Nee, ich sehe es genauso. Also alles das, was wir bisher über diese Beta-Version wissen und sehen, gerade für den E-Commerce, den transaktionalen Teil, der lässt ja schon darauf schließen, dass zumindest die Produktinformationen, die an so einer Produktdetailseite dran kleben, sozusagen wichtiger werden als vielleicht bis heute sozusagen. Also da mit in Kollaboration mit dem eigenen Product Data Management sich Gedanken zu machen, welche Informationen wir vielleicht doch noch brauchen auf dem Template, wird eine große Aufgabe sein. Wir sprachen in der Pause darüber, dass man vielleicht auch nochmal Verantwortung innerhalb der Teams zumindest neu diskutieren sollte. Also wo hängt das Thema PLA, hängt zum Beispiel im Search, aber da hängt halt viel mehr dran auch für SEO. Und das muss man organisatorisch vielleicht abfangen. Weil, und das sind Themen, die so mir im Kopf rumschweben. Und ich kann gar nicht so viel dazu sagen. Ich halte mich immer sehr zurück. Das weißt du auch, was das Thema Glaskugel angeht, weil, und das habe ich auch an anderer Stelle schon mal erklärt, ich selber in meiner Rolle, in meiner Position muss halt Entscheidungen treffen und Ressourcen investieren und muss eine klare Idee davon haben, was am Ende dabei rauskommt. Und es zeichnet sich ein Bild ab, aber es ist noch nicht so ganz klar, in welche Richtung es da geht. Deswegen, das sind Indizien, auf die ich jetzt noch keine neue Strategie oder einen grundsätzlichen Shift das verantworten könnte, das grundsätzlich so zu machen. Was ich immer sage, ist, wir sind flexibel und schnell genug, um darauf zu reagieren, sobald sich quasi das Strohfeuer lichtet.
Ja. Ich habe ja so eine Anschlussfrage, damit überrasche ich dich jetzt, weil du die dir vorher noch nicht gestellt habe. In dieser SGE-Box, unabhängig jetzt mal auf produktspezifischen Suchen, hast du die Product Listing Ads oder die PLAs. Und oben rechts gibt es drei Ergebnisse, wo ja schon lange, oder was heißt lange, jetzt seit 2 Wochen oder so diskutiert wird. Sind das die gleichen Ergebnisse, die auch bei 1, 2, 3 in den normalen organischen Ergebnissen ranken. Und es gibt sogar Leute, die so weit hingehen, dass das wirklich sehr spezifisch Nischen-Seiten sind, die dort angeboten werden, mit einem starken
EEAT-Fokus. Wenn man mit sehr speziellen Nischenseiten sehr fragwürdige Seiten meint, dann
stimmt. Nein, ich meine jetzt sowas wie Rose Market oder so, dass die natürlich jetzt, dass solche Seiten, und das, ich wollte jetzt einfach den Spin wieder zu der Wichtigkeit für den Content erheben, weil du dann natürlich mit dieser Expertise und der Autorität, die du dir aufbaust, auch in der Nische wie Rose Market oder was war das Beispiel vom letzten Mal, Reiskocher.
Reishunger,
Entschuldigung. Dass du sozusagen da oben prominent dargestellt wirst und natürlich die Chance auf Klicks und Traffic bekommst.
Na, ich sage, wenn du heute als Shop schon ein Editorial hast, dann hast du quasi andere Prozesse auch operativ dir schon erarbeitet, die dir, um darauf zu reagieren, eine höhere Flexibilität als andere, die das vielleicht noch nicht gemacht haben, gibt. Wie auch immer man das denn spielen kann. Vielleicht gibt es den Bypass über informationale Suchen, Traffic abzugreifen, der dann vielleicht doch nicht so konvertiert, wie man es sich erhofft. Aber dass du grundsätzlich quasi das Setup schon mal hast, um auch darauf reagieren zu können, das ist sicherlich ein Vorteil. Das sehe ich schon. So ist das in meinem Kopf gerade verortet.
Ich bin so stolz auf unsere Podcast-Beziehung, weil ich es endlich geschafft habe, dass du comfortable damit bist, in die Glaskugel zu schauen.
Naja.
Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, super gerne.
Vielen Dank für euch fürs Zuhören. Wir sind jetzt noch offen da für Fragen und schön viel Spaß auf der Aftershow-Party.
Vielen, vielen Dank an euch beiden. Ich freue mich, dass wir hier einen Live-Podcast hatten. War total cool. Und genau, wir freuen uns auch noch auf Fragen. Wie schaut's aus? Bier. Keine Fragen aus der Audience. Dann stelle ich noch eine Glaskugelfrage.
Cool.
An Stefan bitte.
Okay.
Ja, welcome.
Genau. Wie wird sich SEO für E-Commerce verändern mit KI in der Suche?
Ja, das ist ja quasi die KI ist ja AI, KI, wie auch immer, ist ja quasi schon, klopft ja schon an die Haustür. Im Moment, das, was ich so konkret sagen kann, geht es ganz viel um Effizienzgewinne. So, und das ist jetzt nicht direkt Suche, sondern wie wir überhaupt da hinkommen, Ergebnisse zu erzielen. Ja, also bei mir im Team ist das Thema Effizienzgewinn in Prozessen sehr starker Fokus. Sei es mal einen schnellen Skript zusammenzubauen, das funktioniert, wenn man weiß, wie man den Output dann zu interpretieren hat. Das ist ja auch immer noch die Hürde. Natürlich kann AI dir Code-Schnipsel schreiben, wenn du hinterher nicht weißt, ob da irgendwie eine Sicherheitslücke drin ist oder ob das Ergebnis, was du damit erzeugst, das ist, was du haben wolltest, dann hilft dir das auch nicht viel weiter. Also an dem Punkt sind wir in der Suche selber. Haben wir darüber gesprochen? Ich glaube, oder Nils? Keine Ahnung. Irgendwie ging es darum, dass wir vielleicht in Zukunft eher mit mehr in so einem Dialog sozusagen mit der Suche sind. Und das wäre schon ein Major Shift sozusagen. Ne? Also dass es gar nicht mehr die blauen Links sind, die da stattfinden, sondern dass wir uns überlegen müssen, wie kommen wir in den Dialog mit jedem Einzelnen. Mhm. Und auch das wird man sicherlich in irgendeiner Art und Weise optimieren können. Das ist so ganz generisch der Gedanke.
Ich finde auch ein sehr schönes, konkretes Beispiel gerade von Amazon, weil die nutzen KI jetzt sozusagen, um die Product Reviews auf den einzelnen PDPs zusammenzufassen. Also du als User, also ich zumindest, gehe ja immer auf den Artikel, guck, okay, Bildertitel stimmt, und dann scroll ich ganz weit runter und guck mir erstmal die Customer Reviews an. Und sie nutzen jetzt sozusagen KI oder wollen es nutzen, um das die besten Reviews zusammenzufassen, um dir einen besseren Überblick zu geben. Und das finde ich ist auch ein schöner Ansatz, sozusagen KI als Product Features mit einzubauen und das nutzbar zu machen.
Da sind Spezialshops übrigens schon viel weiter. Ich habe ein schönes Beispiel. Wer trinkt gerne Whisky? Kennt ihr whisky.de? Also Geschmack zu transportieren online ist ja relativ schwer. Vor allen Dingen, wenn ich vorher den Whisky noch nicht vertestet habe. Aber die haben das schon auf ihren Produktdetailseiten, dass sie quasi aus den User-Reviews und ihrer eigenen Expertenmeinung so einen geclusterten Überblick, ist das irgendwie moosig oder schmeckt das rauchig oder nicht, ihren Nutzern präsentieren. Das finde ich relativ gut gelöst. Und das ist pre-KI, ChatGPT und so weiter. Also ja.
Okay. Danke. Vieldimensionale Antwort auf eine sehr allgemeine Frage. Also, was habe ich erwartet?
Was hast du erwartet?
Genau. Ja, also vorhin wurde hier auf der Stage auch schon mal diskutiert, ob man überhaupt in Zukunft noch SEO für die Website macht oder ob man irgendwie schon SEO für die Website macht, damit die Website bei AI Berücksichtigung findet. Also, ne, zum Beispiel als Ergebnis ausgespuckt wird. Mhm. Ja, das ist natürlich noch ein bisschen mehr Glaskugel, weil Effizienz ist das, worüber wir gerade alle diskutieren im Marketing, wenn wir ChatGPT benutzen oder auch GPT-4 besser im Code als 3 und so weiter. Aber ist es eigentlich irgendwann so, dass man gar nicht mehr in die Suchmaschine geht, sondern direkt...
Du fragst quasi, ob ich noch einen Job habe in 3 Jahren.
Naja, ich ja auch, ne? Ich mach das.
Also ich möchte eins dazu sagen, das ist natürlich sehr abstrakt und auch alles rein hypothetisch, aber ich könnte mir, was ich mir gut vorstellen könnte, ist sozusagen, wenn man berücksichtigt, womit die AI gefüttert werden oder diese Large Language Models, ist ja im Prinzip Content, das aus dem Internet kommt. Ne? Und das heißt, es braucht ja weiterhin noch Internetseiten, um sozusagen auch up-to-date zu sein, gerade bei politischen, gerade bei Nachrichtenthemen, gerade bei ja, wichtigen medizinischen Themen und Fortschritten und so weiter. Bei E-Commerce ist es wahrscheinlich nicht so wild, sage ich mal. Aber ich könnte mir vorstellen, da bist du eben auch drauf eingegangen, dass man tatsächlich eher so eine Conversational Search Ansatz, also mal weg von dem Browser, oder eher ein Interface hat, wo man wirklich Conversational Search betreiben kann und dann, also jetzt mal ganz weit gesponnen, vielleicht sogar zu Hause irgendwelche Bildschirme hat, wo dann, keine Ahnung, Produkte an die Wand geschmissen werden, aber du eigentlich nur noch am Schnacken bist mit der Maschine. Man sieht es ja auch heute schon in SGI, wie du deine Suche sozusagen nochmal eine Follow-up-Suche machen kannst und da kommt man ja schon eigentlich in die Diskussion rein, bis wir sozusagen auch dahin kommen, dass diese Large Language Models dann sogar mit dieser Diskussion auch wieder gefüttert werden. Also nicht nur basierend auf Webseiten, sondern auch mit der Diskussion, mit dem, was du mit ihm sprichst. Ich denke mal an Hören, den Film, wenn ich dann darüber sprechen muss. Und Scarlett Johansson, glaube ich, war es. Naja, ist egal. Auf jeden Fall, dass auch diese Diskussion und den Input, den du gibst, sozusagen das Ganze füttert. Und dann ist man wahrscheinlich nicht mehr von einem Laptop in einem Browser, sondern irgendwie anders unterwegs.